Hallo und willkommen zum Chaos-Seminar. Ich darf euch heute den Michi vorstellen, der zum ersten Mal einen Vortrag gibt und bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Das Thema heute ist Creative Coding und ich kann sagen, dass ich schon sehr gespannt drauf bin, was der Michi uns da heute erzählt. Und deshalb übergebe ich auch gleich hier an ihn. Viel Vergnügen beim Vortrag von Michi.
Ja, vielen... Hört man mich?
Ja, oder? Ja, vielen Dank für die nette Einführung, Milo. Ja, es freut mich, dass ich jetzt mal die Gelegenheit habe, hier ein Chaos-Seminar machen zu können. Ich studiere seit 2009 hier in Ulm und habe vor 2 Jahren dann das erste Chaos-Seminar auch gehört, was damals vom Michael war, der jetzt heute leider nicht da ist, der in Holland inzwischen ist. Und er hat was erzählt zu PostScript nach Canvas. Also PostScript ist eine Programmiersprache für Drucker und er hat da ein Programm geschrieben, was das Ganze in ein Format fürs Web übersetzt, in Canvas. Und mir hat das damals ziemlich gut gefallen und ich habe Michael neulich mal wieder gesehen und er hat erzählt, dass Leute von O'Reilly, also von dem Buchverlag, auf ihn zugekommen sind, die wohl Interesse daran haben, ihre Printbücher ins Web zu bringen und da halt ganz, ganz viele Grafiken haben, die noch in PostScript sind, was ich ziemlich interessant fand, dass da dann noch sowas rausgekommen ist. Zu meiner Person. Ich studiere hier Medieninformatik, inzwischen im 5. Semester. Und ja, meine Interessen sind im Bereich Ubiquitous Computing. Da geht es um so Sachen wie das allgegenwärtige Rechner. Also dass Rechner halt immer kleiner werden und ich weiß nicht, so Dinge wie das iPad, sowas. Oder wenn man sich mal so einen durchschnittlichen Haushalt heute anschaut und dort durchzählt, wie viele Computer dort sind, dann kommt man locker auf über 100 kleinen Computer, die sich da irgendwo im Haushalt tummeln, sei es in Mikrowellen oder in Kaffeemaschinen. Und ja, finde ich recht interessant. Dann User Interfaces, zu was es später auch noch, also gegen Ende des Jahres auch noch einen Vortrag von mir geben wird. Und dann nix. Falls sich jemand für das Zeugs interessiert, was ich so mache, ich bin bei Twitter, bin auf GitHub. GitHub ist eine Plattform für Social Coding, nennt sich das. Das heißt, sowas ähnliches wie SourceForge, wo jeder seine eigenen Projekte veröffentlichen kann, Softwareprojekte, und sich mit anderen darüber austauschen kann, nur eben mit einer richtigen Community, sodass man zusammen an Projekten arbeiten kann oder sich neue Sachen ausdenken kann. Und ja, einige von den Sachen, die ich heute vorstellen werde, sind entweder schon dort online oder werde ich in den nächsten Tagen noch dort online stellen. Ansonsten habe ich noch einen Blog, auf dem ich ab und zu, wenn mir was einfällt, irgendwas schreibe. Und auf eine andere Seite möchte ich noch verweisen auf ioexception.de. Das ist ein Blog von Ulmer Informatikstudenten, unter anderem von mir, die dort ab und zu über ziemlich coole, nerdige Sachen schreiben. Um was geht's heute? Darum geht's. Das ist die Situation, wie ich es aus meiner Sicht sehe. In der Gestaltung hat eine Evolution stattgefunden, die aber eigentlich gar nicht so groß ist. Also man denkt immer, ja, heute hat sich alles verändert, heute arbeiten die Leute mit Flash, Photoshop, Programmen wie Illustrator, aber eigentlich ist die Veränderung doch sehr marginal. Also letztendlich das, was man früher mit dem Bleistift gemacht hat, ist heute mit dem Mauszeiger. So an der Herangehensweise an sich hat sich eigentlich nichts geändert. Und ich möchte ein paar Konzepte vorstellen, wie man eben doch anders an die Sache rangehen kann und dass es da doch noch andere Ansätze gibt, Gestaltung durchzuführen. Und dann sind wir auch schon beim Thema Creative Coding. Creative Coding ist so das Schlagwort, unter dem ganz, ganz viele Sachen zusammengefasst werden. Also das Wort ist eigentlich ein Neologismus, eine Wortschöpfung, die mehrere Sachen meint, so Sachen wie Computational Art oder generative Gestaltung zum Beispiel. Was generative Gestaltung ist, können wir gleich besprechen. Generative Gestaltung ist das Gestalten mittels Code. Das heißt, ich habe nicht mehr so wie früher irgendeine Zeichenfläche, auf die ich was auftrage, sondern ich habe einen Algorithmus, ein Programm, das irgendein Ergebnis erzeugt. Und dieses Ergebnis, also mein Werk, mein Bildnis, verändere ich, indem ich mein Programm, mein Algorithmus verändere oder dort Parameter anpasse. Das Ganze wird angewandt in zum Beispiel der Kunst natürlich, Architektur oder im Produktdesign. Da habe ich nachher auch noch ein paar ziemlich interessante Beispiele. So, das ist so ein Schema, wie sowas dann stattfindet, so ein Entwurfsprozess im Creative Coding. Also am Anfang steht immer irgendeine Idee, die man hat, zu der man sich dann überlegt, wie ein Algorithmus, ein Programm sowas umsetzen könnte. Sowas wird dann in Quellcode umgesetzt und das Programm, das ausgeführt wird, erzeugt dann letztendlich ein Bild, was das Ergebnis meiner Gestaltung ist. Ich als Gestalter gehe dann hin und bewerte dieses Bild und passe daraufhin mein Programm an, sodass eben wieder ein neues Ergebnis rauskommt. Genau. Creative Coding meint auch Dinge, die interaktiv sind, interaktive Installationen, also wo live etwas stattfindet, wo ich dann irgendeine Kamera habe, die irgendwas macht, auf irgendwas reagiert von dem, was ich mache. Stichwort Kinect von Microsoft zum Beispiel. Oder aber auch Visualisierungen von irgendwelchen Dingen, auch Live-Visualisierungen, zu denen wir später auch noch kommen werden, wo es also darum geht, in Echtzeit was zu machen. Das ist dann also was, was durch traditionelle Gestalterprozesse einfach nicht mehr abgedeckt wird. Genau. Die Vorteile davon sind, dass wenn ich einen Algorithmus habe, dann ist der immer sehr, sehr generisch. Das heißt, es ist sehr einfach möglich, dass ich diesen Algorithmus verwende für andere Sachen, die eigentlich ursprünglich nicht so gedacht werden. Da habe ich nachher noch ein paar Beispiele dazu. Dann eine Vielfalt an Ergebnissen. Es ist eben sehr einfach, wenn ich ein Programm habe, dass ich mir eine große Anzahl an Ergebnissen erzeugen lasse und die dann bewerte und so aussortieren kann. Das heißt, es kommt Leuten entgegen, die vielleicht zeichnerisch nicht besonders talentiert sind, aber gut drin sind, Sachen zu bewerten und dann daraus schließen können, welche Ergebnisse sinnvoll sind. Genau, teilweise ist es eine enorme Arbeitsersparnis, wenn ich einen Algorithmus habe, der Gestaltung anwendet. Manche Sachen sind einfach händisch nicht mehr machbar. Wenn ich so viele Daten habe, dass ich die von Hand nicht mehr zusammentragen kann, dann ist es sinnvoll, ein Programm dafür zu schreiben. Genau. Die Ziele von meinem Vortrag heute sind, dass ich euch ein paar verschiedene Werkzeuge vorstelle, die es so in der Szene gibt. Ich habe mich da vor allem dazu entschieden, zwei Werkzeuge im Speziellen vorzustellen. Das eine ist ein Werkzeug zur Visualisierung, mit dem ich Gestaltung durchführen kann. Und das zweite werdet ihr dann nachher sehen. Genau, ich wollte euch heute ein bisschen Einblick in was Neues geben. Also ich denke, viele von den Sachen, die ich heute erzähle oder sage, werden vielleicht nicht jedem irgendwas sagen. Und ich finde es eigentlich recht wichtig, dass man im Studium auch Sachen hört, die vielleicht nicht so vorgesehen sind. Weil ich finde, ja, gerade sowas, was wir hier machen, das gehört für mich zum Studium. Das macht das Studium für mich aus, dass man sich eben mit anderen austauscht und auch mal andere Blickwinkel auf was bekommt. Ja, ich werde versuchen, unbequeme Details wegzulassen. Das ist immer wenn es um Coding geht, dann gibt es immer irgendwas, was man nicht gleich versteht oder so. Und da werde ich so schnell drüber weggehen, dann kommen wir hoffentlich gut vorwärts. Ein paar Werkzeuge und Umgebungen, die es so in dem Bereich gibt. Processing ist so das bekannteste. Dann gibt es da noch Open Frameworks. Open Frameworks ist ein Programm, was es sehr einfach macht, interaktive Installationen zu machen. Open Frameworks hat zum Beispiel Computer Vision Algorithmen integriert, sodass ich eine Webcam aufstellen kann und dann zum Beispiel sagen kann, alles was ein Gesicht wird, soll erkannt werden oder solche Sachen. V4 ist ein interessantes Konzept, das auf Echtzeitvisualisierung ausgelegt ist. Das heißt, da kann ich so Sachen machen wie Live-Coding. Also ich habe irgendwie den Bildschirm zweigeteilt, habe auf der einen Seite meinen Code und auf der anderen Seite sehe ich live das Ergebnis. Das Coole ist aber, dass es kein Code ist, mit dem die programmieren, sondern es ist eine grafische Programmiersprache. Das heißt, es erinnert ein bisschen an so Modellierungswerkzeuge wie UML. UML zum Beispiel, wo ich irgendwelche Kästchen habe, wo ich einen Pfeil wohin zeichne, was eben Einsteigern sehr einfach macht, da an die Sache ranzugehen. Ich habe mich bis jetzt mit V4 leider noch nicht näher auseinandergesetzt, weil es bisher nur auf dem einzigen Betriebssystem läuft, gegen das ich wirklich eine Aversion habe. Von daher, ich hoffe, die machen das irgendwann mal noch ein bisschen portabler. Context-Free Art ist eine formale Sprache, also Sprache im Sinn von Chomsky, das heißt eine Grammatik, die mathematisch definiert ist, mit der es mir möglich ist, Bilder zu beschreiben und Bilder zu erzeugen. Context-Free Art für kontextfrei. Also Chomsky hat eben solche Sprachklassen aufgestellt und eine kontextfreie Sprache ist eine davon, eine Sprache, die eben, wo die Syntax bestimmten Regeln folgt. So. Was ich euch vorstellen möchte, ist Processing. Processing ist entwickelt worden, um es Leuten, die nicht viel mit Programmieren oder IT am Hut haben, einfach zu machen, Gestaltung durchzuführen. Das heißt, es ist eine Programmierumgebung, die ganz, ganz viel weggelassen hat, was uns so im täglichen Programmieralltag irgendwie manchmal ein bisschen handicapt und dies versucht, den Leuten sehr einfach zu machen. Die Programmierumgebung an sich sieht so aus. Das ist ein Java-Programm, Processing ist komplett Open Source, das ja, betriebssystemunabhängig ist. Man sieht hier schon, dass im Vergleich zu traditionellen Entwicklungsumgebungen wie jetzt Eclipse, NetBeans und so weiter, sieht das hier schon mal ganz anders aus. Das heißt, mir fehlt zum Beispiel jede Debugging-Möglichkeit oder whatever, Netzwerk-Stack-Analyse und sowas, gibt es alles nicht. Stattdessen gibt es halt nur Play und Stop für Programm starten, Programm stoppen und ich kann halt neue Programme laden und sowas. Die IDE an sich ist für Einsteiger sehr gut geeignet. Also ich habe einige Berichte gelesen, wie Leute an Universitäten versucht haben, Einsteigern oder gerade Kindern Programmieren beizubringen anhand von sowas oder es denen einfach zu machen, irgendwas zu erzeugen, die ein bisschen dafür zu begeistern. Und das hat eigentlich immer sehr gut geklappt. Die Leute kommen recht schnell mit sowas klar. Für mich selber, ich komme mit der IDE nicht klar. Das, wenn man sowas gewohnt ist wie Vim-Keybindings zum Beispiel, dass man, dann geht es nicht, das ist zu viel. Das Tolle am Processing ist aber, dass mich sowas nicht einschränkt. Also ich muss so eine Entwicklungsumgebung nicht verwenden, sondern ich kann die Sprache als API verwenden und dann zum Beispiel in Eclipse einbinden oder whatever, von irgendwas raus, trotzdem die Möglichkeiten von Processing nutzen. Genau, Processing ist eigentlich als Programmiersprache konzipiert. Das heißt, es gibt auch Regelwerk, das die Sprache aufstellt und alle Elemente, die zu der Sprache gehören und was die Elemente machen, wenn ich die einsetze, ob dann da irgendwie ein Kreis rauskommt oder ein Rechteck. Aber ich kann es eben auch als API verwenden. Ich kann das Ganze als Bibliothek verwenden, die ich in meinem Programm einbinde und dann eben trotzdem weiterhin ganz normal Java schreiben. Technisch ist es so gemacht, dass diese Entwicklungsumgebung hier eigentlich ein Präprozessor für Java-Code ist. Das heißt, alles, was ich da reinschreibe, da kommt im Schluss dann eben doch Java-Code raus. Der ist nicht besonders effizient, das ist eine anonyme Klasse, die irgendwie hingefriemelt wird, aber es funktioniert ziemlich gut. Es gibt eine Website zu der Sprache Processing, die ziemlich gut gemacht ist, wo alles dokumentiert ist, wo es Beispiele gibt, solche Sachen. Das hier ist zum Beispiel die Referenz der Sprache, was es für Befehle gibt und so weiter. So sieht die Dokumentation aus. Ich finde es immer sehr angenehm, wenn ein Projekt sehr gut dokumentiert ist. Das ist auch sowas, was man zum Beispiel PHP sehr zugutehalten muss, dass die Dokumentation wirklich ausgezeichnet gemacht ist. Auch wenn es bei der Sprache ab und zu Sachen gibt, die mir gar nicht einleuchten. Aber ja, das gefällt mir sehr gut, dass die Sachen sehr schön dokumentiert sind mit Beispielen und so weiter. Was Processing für mich bereitstellt, sind verschiedene Zeichenobjekte zum Beispiel. Also so Sachen wie 2D-Primitiven, 3D-Primitiven, Boxen, Kreise, alles was irgendwie damit zu tun hat. Aber auch so Sachen wie Fonts zum Beispiel. Fonts, falls jemand mal probiert hat, irgendwie eine Hardware-Programmiersprache wie C oder so, irgendwas mit Texturen, Fonts zu machen. Also allein in OpenGL irgendwie eine Uhr zu machen, die nur Text anzeigt und die Uhr, die sich, die aktuelle Uhrzeit anzeigt, das ist schon nicht trivial. Und das ist schön, wenn es da eine Klasse gibt, die das alles kapselt für einen. Genauso gibt es für Input-Output vorgefertigte Sachen, sodass ich einfach irgendwie auf die Maus reagieren kann oder auf externe Eingabegeräte. Es gibt enorm viele Libraries für Processing, was immer irgendwie ein Riesenvorteil ist, wenn da jemand was geschrieben hat, mit dem es mir möglich ist, irgendwie Bäume zu erzeugen, die tatsächlich so aussehen wie echte Bäume oder Physik-Engines, Sachen in die Richtung oder Anbindungen an ganz andere Sachen. Es gibt für Processing enorm viele Beispiele und das ist ein Riesenvorteil. Es gibt zum Beispiel diese eine Seite, openprocessing.org, wo quasi jeder, der irgendwas mit der Sprache gemacht hat, sein Zeugs hochladen kann und es wird mir dann angezeigt, so in so einer Vorschau. Und wenn es mich interessiert, wie das Ganze funktioniert, dann klicke ich da auf den Knopf da unten und sehe den Source Code dazu, den Quelltext. Sodass es mir dann also möglich ist, hinter die Kulissen zu schauen, wie das Programm abläuft. Und ich finde sowas immer ein total cooles Konzept. Es gibt zum Beispiel, es gibt diesen $100-Laptop, das ist ein Projekt aus Amerika, vom MIT, glaube ich, wo es darum geht, dass in dritten Weltländern Laptops verteilt werden, die eben $100 kosten. Und die haben so ein ähnliches Konzept. Die komplette GUI ist in Python geschrieben, eine andere Programmiersprache. Und es gibt einen Knopf in dieser GUI, wenn ich den drücke, dann sehe ich den Quelltext, der aktuell läuft, der jetzt im Moment läuft. Und sowas ist immer, ja, für Leute, die sich für sowas interessieren und rausfinden wollen, wie sowas funktioniert, ist sowas immer perfekt. Genau. Es gibt noch ein paar ähnliche Webseiten, die ein ähnliches Ziel verfolgen. Das hier ist zum Beispiel eine, generativegestaltung.de, wo ich enorm viele Beispiele habe zu extrem vielen Sachen, angefangen von einfachen Farben bis hin zu dynamischen Datenstrukturen. Von der Website werde ich heute auch noch ein paar Sachen vorstellen oder ein paar Beispiele, die mir recht gut gefallen haben. Jo, für Processing gibt es außerdem eine JavaScript-Implementierung. Das heißt, alles, was ich im Processing code, kann ich auch im Browser laufen lassen, prinzipiell. Das läuft dann dort als JavaScript und wird auf das HTML-Element Canvas gezeichnet. Was besonders cool ist, weil ich dann eben nicht auf irgendwelche Applets angewiesen bin, die im Browser laufen, sondern das Ganze zum Beispiel auf dem iPad oder whatever, auf mobilen Endgeräten laufen lassen kann. Es gibt ein recht cooles Zusammenspiel mit Arduino. Also, falls ihr Arduinos nicht kennt, das ist quasi Lego für Große. Das ist quasi Lego mit Elektronik. Also, es gibt dann zum Beispiel Bausteine, die schon Mikrocontroller drauf haben und an die ich bloß einen anderen Baustein anschlöpseln muss, ein Display und so, und dann habe ich auch einmal eine Funkuhr oder sowas. Und Processing, da gibt es ziemlich viele Bibliotheken, die ich verwenden kann, um Arduinos anzubinden, um dann irgendwas live zu visualisieren oder auf einem Display von einem Arduino irgendwas anzuzeigen. Außerdem in Arbeit ist Android, dass ich dann Processing-Programme auf dem Handy-Betriebssystem von Google oder zukünftig dann auch auf Tablets laufen lassen kann. Was finde ich recht schick ist. Das ist irgendwie allgemein so ein Trend, der mir ziemlich gut gefällt, dass ich nicht mehr alles für ein Gerät entwickeln muss, sondern wenn ich es einmal entwickelt habe, dann läuft es im Web und auch auf allen anderen Endgeräten, dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Source Code, ja, werdet ihr heute noch ein paar Mal sehen. So sieht prinzipiell ein ganz einfaches Processing-Programm aus. Das heißt, es gibt eben eine Methode, Setup, die quasi das komplette Programm aufsetzt, wo ich so Sachen festlege, wie groß ist mein Fenster oder Smoothing. Smoothing ist für Anti-Aliasing, also dass Formen weich gezeichnet werden, dass es schön aussieht. Und es gibt eine Methode Draw, die quasi sowas ist wie ein Game Loop. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einstelle, dass die Bildwiederholungsrate, die Framerate von meinem Programm irgendwie bei 30 Frames per Second liegt, dann wird diese Methode Draw eben 30 Mal ausgeführt in der Sekunde. Und dort kann ich alles zeichnen. Die komplette Zeichenfläche wird neu erstellt. Und dann haben wir hier so eine Methode Background, die den Hintergrund setzt, die Hintergrundfarbe. In Processing ist es grundsätzlich so, dass Farben über Integerwerte kodiert sind, die prinzipiell standardmäßig aus dem RGB-Farbraum, also 0 bis 255 sind. Wobei ich diesen Farbraum auch beliebig anpassen kann. Und dann haben wir hier noch eine Funktion Ellipse, die halt eine Ellipse zeichnet, und zwar in der Mitte vom Bildschirm. Bei Processing ist das Koordinatensystem ja, so. Das ist irgendwie so ein Ding, was überall unterschiedlich ist. Das Koordinatensystem. Das wäre dann zum Beispiel das Ergebnis.
Ah ja. Ja. Wo sind die gesetzt?
Welche?
Width und Height
sind globale Konstanten, die Processing von Haus aus erstellt. Es gibt noch jede Menge andere Konstanten, zum Beispiel Frame Count, die aktuelle Anzahl, also die Lebenszeit von meinem Programm quasi anzeigt, wie viele Frames vergangen sind, solche Sachen.
Das ist dann automatisch auf das, was du mit Size festgelegt hast, oder?
Genau. Width wäre in dem Fall dann 250 und Height auch. Genau, also falls ihr Fragen habt, ihr könnt mich gerne jederzeit unterbrechen. Das habe ich.
30, was war das?
30 ist der Radius der Ellipse, also einmal in die horizontale und einmal in die vertikale.
Ah, also das wird sozusagen ein Kreis dadurch.
Genau.
Weil die beide gleich sind.
Genau, 30 Pixel. Pixel ist die Einheit.
Jetzt verstehe ich es
auch. Okay. Ja, also falls irgendwas unklar ist oder so, könnt ihr euch ruhig melden. Ja, genau, das ist dann in dem Fall schwarz.
Wenn du es jetzt rot machen wollte, müsste ich sagen...
Wenn du es rot machen willst, da kommen wir gleich noch dazu. Es gibt eine Methode Color, die drei Parameter nimmt, die eben rot, grün und blau sind. Und dann würdest du die Methode Color aufrufen mit 255,0,0. Und die gibt dir dann einen Integerwert zurück, der das abbildet, diese eine Farbe. Genau. Ich wollte jetzt ein recht einfaches Beispiel zeigen, das mir recht gut gefällt, wie sich recht schnell was erzeugen lässt. Es gibt eine Klasse Image, die quasi ein Bild kapselt, in die ich ein Bild reinladen kann. Und ich habe jetzt hier den Quellcode ein bisschen angepasst, sodass es eben eine globale Variable Image gibt. Zwei Floats, die für Blöcke von diesem Image stehen. Da werde ich gleich sagen, um was es da geht. Und ich lade dann hier unten ein Bild rein, das pic.png. Und die Blockwidth setze ich auf die Breite von meinem Fenster, geteilt durch die Breite von dem Bild. Und was ich dann kriege, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Bild hätten, dann wären das Kacheln für dieses Bild. Das heißt, ich hätte dann für diese Blöcke eine Größe ausgerechnet, sodass dann das hier zum Beispiel 50 Pixel sind oder was auch immer. Und was ich dann als nächstes machen will, ist, dass ich in diese Blöcke Ellipsen reinzeichne. Gehen wir schon drüber. Und was dann zum Beispiel rauskommt, ist eben sowas, dass ich ein Bild einlese und einfach die bestimmten Blöcke mit Ellipsen ausfüllen und diesen Ellipsen die Farbe von dem Pixel an dieser Stelle gebe. Und im Code sieht es dann so aus, dass, ich will da eigentlich recht schnell drüber gehen, aber der Vollständigkeit halber wollte ich es doch abbilden, dass es zwei verschachtelte Vorschleifen sind und ich dann, das ist eine Methode, um die Pixelfarbe an der Stelle von dem Bild zu bekommen, um die auszulesen, und hier unten dann die Ellipse zu zeichnen. Und bevor ich diese Ellipse zeichne, rufe ich eine Methode fill auf, mit der Farbe des Bildes an diesem Pixel, sodass ich dann eben genau so ein Ergebnis bekomme. Und das Coole ist, dass wir jetzt ausgehend davon eigentlich schon eine Menge machen können. Dadurch, dass wir das Ganze mit Ellipsen ersetzt haben, können wir jetzt zum Beispiel weitergehen und den Code noch ein bisschen verändern, sodass dieser Radius von den Ellipsen variabel ist. Und zwar, was wir gerne machen würden, ist, dass der Radius sich nach der Helligkeitsstufe richtet. Sodass, wenn ich also einen besonders dunklen Pixel habe, dass dann der Radius kleiner wird. Wenn er hell ist, dann wird er größer. Im Code mache ich das so, dass ich einfach zwei Zeilen anpasse, dass ich sage, der Radius ist jetzt variabel und er richtet sich nach der Grauskala von diesem einen Pixel, sodass, wenn ich das Programm dann ausführe, dass ich dann sowas bekomme. Also man sieht, dass zum Beispiel hier die Pixel deutlich kleiner sind als jetzt hier zum Beispiel. Genau, und ausgehend davon kann ich jetzt eigentlich schon eine Menge machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Programm einfach anpassen, sodass ich dann nicht nur einen Bildfilter habe, wie wir ihn jetzt gerade hatten, sondern dass ich dann ein Werkzeug draus mache. Und dann wird es wirklich interessant. Wenn ich anfange, mir als Gestalter meine eigenen Werkzeuge zu bauen und nicht nur Bildfilter zu schreiben, dann ergeben sich ziemlich krasse Möglichkeiten. Und hier mache ich das so, dass ich diesen Radius von der Ellipse abhängig mache vom Mausfaktor. Und der Mausfaktor ist bei mir einfach eine Variable, die sich nach der Mausposition richtet. Das heißt, wenn ich die Maus verschiebe, dann ändert sich auch der Radius. Und wenn wir das einfach mal ausprobieren, dann... ergibt sich sowas, dass ich dann eben mit der Maus hier die Radien anpassen kann. Und das ist eigentlich recht interessant, dass wir das mit doch recht wenig Code geschafft haben, ein Bild reinzuladen und gleichzeitig auch noch ein gestalterisches Werkzeug draus zu bauen. Wenn man sowas from scratch macht, ist sowas lang nicht so trivial, dass man nur zwei Methoden hat und irgendwie 20 Codezeilen. Das war jetzt natürlich ein recht einfaches Beispiel. Es gibt noch deutlich advancedere Sachen, die man dann machen kann.
Die Load-Image-Funktion, macht die nur PNGs oder macht die auch andere? Erkennt die selbstständig, was es ist? Oder?
Die macht so ziemlich alles. Also ich glaube, also Vektorgrafiken macht sie nicht. Das, aber PDF, ja. Nee, Vektorgrafiken gehen nicht.
Sie macht viel,
genau. genau, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, die man sowas hat. Ich habe zum Beispiel noch ein anderes Werkzeug gefunden, wo ich das Konzept sehr cool fand. Und zwar haben die gesagt, sie wollen es ermöglichen, dass man mit Text zeichnet. Also so wie ich mit dem Pinsel irgendwas zeichne, so kann ich dann mit dem Werkzeug mit Text irgendwas zeichnen. Und wenn ich das Werkzeug ausreichend komplex gestalte, lassen sich da zum Beispiel solche Bilder erzeugen. Wenn ich dann also mein Werkzeug so anpasse, dass ich auch noch variabel die Größe von meinem Stift verändern kann, die Drehung und so weiter. Das ist ein Bild, das mit Hilfe von diesem einen Werkzeug erzeugt wurde. Genau.
Kann ich ein Bild dann auch so berechnen, dass ich die Tiefenschärfe beispielsweise noch verändere?
Ja, das geht.
Also nicht nur gröber machen, sondern auch noch verfeinern.
Ja, also es ist möglich, von Processing aus auf alles zuzugreifen, was OpenGL zum Beispiel oder DirectX von Microsoft an Funktionen bereitstellt. Und das ist durchaus möglich, sowas wie zum Beispiel Tiefenschärfe zu implementieren. Genau. Genau, also wichtig hier zu merken ist eben, dass die Gestalter anfangen, ihre eigenen Werkzeuge zu bauen. Sowas hier mit traditionellen Werkzeugen zu machen, wie jetzt Flash oder whatever. Ja, Flash hätte ich lieber nicht sagen sollen. Ist lang nicht so trivial. Vor allem habe ich dann dort nicht so viele Möglichkeiten, wirklich irgendwas zu ändern. Genau, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Idee komme, dass ich mir dieses Bild zusammensetzen lassen möchte aus irgendeiner Animation, dann wäre es kein Problem, sowas im Nachhinein zu implementieren. Genau. Wir sehen, dass es einfach möglich ist, eine große Vielfalt an Ergebnissen zu erzeugen. Also das sind alles Bilder, die ich mit maximal drei Codezeilen, die ich verändert habe, an dem Code erzeugt habe. Also da haben wir hier eben, das hier zum Beispiel sind Rechtecke. Genau, die zum Beispiel so aussehen Und da sieht man, dass es ist halt im Prinzip egal, ob ich als Form angebe, dass es eine Ellipse ist oder dass es ein Rechteck ist. Für das Programm macht es keinen großen Unterschied, was da dann im Endeffekt rauskommt. Aber mit traditionellen Werkzeugen, not so easy. Genau. Oder Typografie natürlich. Ich kann jetzt natürlich auf die Idee kommen, da nicht irgendwelche Bilder reinzuladen, sondern anfangen mit Typografie rumzuspielen und dann solche Ergebnisse zum Beispiel zu erzeugen. Da das Ganze dann ein Programm ist, kann ich das natürlich auch sehr einfach verwenden, um irgendeine Live-Sache darzustellen, um live irgendwas zu erzeugen, wenn ich dann keinen Designer haben muss, der irgendwie mir das in Photoshop zusammenbaut. Alright. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war irgendwie so straightforward. Also das Ergebnis war irgendwie direkt absehbar. Ich hatte halt ein Bild und habe das in irgendwas anders verwandelt. Aber vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, irgendwie was zu erzeugen, was es davor noch gar nicht gab. Also wo es einfach nicht absehbar ist, was rauskommt. Das geht dann in Richtung zum Beispiel evolutionäre Algorithmen, wo ich beispielsweise, die Idee von evolutionären Algorithmen ist, dass ich anfange, eine Population aufzustellen, die beispielsweise irgendwelche Parameter für Algorithmen enthält und ich lasse die quasi gegeneinander antreten und habe eine Fitnessfunktion, die wie in der Evolution bewertet nach einem Selektionsvorteil und dann die aussortiert, die besonders gut funktionieren. Und wenn es ein guter evolutionärer Algorithmus ist, dann fängt er auch noch an, die miteinander zu permutieren.
Sowas wie Game of Life?
Genau, und sowas lässt sich eben, genau, sowas, darauf wollte ich raus, sowas lässt sich auch gestalterisch nutzen. Und ein Beispiel, was ich zum Beispiel gefunden habe, ist von dem Carsten Schmidt, der auf die Idee kam, biochemische Prozesse in der Gestaltung anzusetzen. Und zwar hat er gesagt, er entwickelt einen Gestaltungsprozess, der sich als Vorbild irgendwas aus der Natur nimmt, in dem Fall dann ein biochemischer Prozess. Und er hat gesagt, er lässt irgendwas wachsen und nimmt als Grundlage dafür eine Schriftkontur von einem Logo. Und was dann rauskam, sieht erstmal so aus, in Processing generiert. Das heißt, hier vorne ist die Schriftkontur und da nach hinten ergibt sich dann irgendwas. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat das Ganze von Processing als 3D-Modell exportiert, was ohne Probleme möglich ist. Da gibt es Bibliotheken dafür. Und sowas dann mit Hilfe von einem 3D-Drucker ausdrucken lassen, sodass dann eben diese generativ erzeugte Form plötzlich als Gegenstand da war. Und das Ganze sah dann so aus. Das war ein Projekt für eine Zeitschrift und das war eben das Cover. Und es sieht recht schick aus, finde ich. Wie man dann hier sieht, dass das alles eigentlich nicht geplant war. Genau. Das hier ist eine andere Sache, die ich recht cool finde. Das sind auch Leute, die angefangen haben, Formen generativ zu erzeugen. Das heißt, die haben sich als Vorbild Dinge aus der Natur genommen, in dem Fall dann Pflanzenwachstum. Pflanzenwachstum ist unglaublich gut erforscht. Es gab unglaublich viele Biologen, die auch Mathematiker waren zufällig und die gesagt haben, ha, cool, da gibt es irgendwie Parallelen, kann man auch einen Algorithmus aufstellen und so weiter. Da gab es unter anderem einen, der ganz bekannt ist, der Lindenmeier, der dann auch eine formale Sprache aufgestellt hat, eine formale Grammatik, wie ich Bäume erzeugen kann, die tatsächlich so aussehen wie echte Bäume. Und also das Ganze nennt sich Lindenmeier-System, L-System, und ist eben eine Vorschrift, wie ich Linien zeichnen muss, damit sich möglichst idealer Baum ergibt. Und das Bild, das ich hier gefunden habe, das ist ein Startup, die gesagt haben, wir stellen Dinge her, Gegenstände, die komplett generativ erzeugt sind vom Computer. Also wo wenig bis gar kein gestalterischer Einfluss genommen wird. Und man sieht zum Beispiel an diesen Lampen hier, sowas von Hand zu erzeugen, ist unglaubliche Sklavenarbeit, macht kein Mensch. Aber für einen Computer sowas zu generieren und aus einem 3D-Drucker rauszulassen, ist easy going. Fand ich ein sehr cooles Konzept. Von denen gibt es auch Lampen, die an der Decke hängen, die der Fibonacci-Folge folgen, von der Faltung. Total abgefahrene Sachen. Anderes Projekt, was ich unglaublich interessant fand, ist Poetry on the Road. Das ist eine Veranstaltung, wo Dichter Gedichte vorlesen und diese Plakate werden immer generativ erzeugt. Und der Gag hierbei ist aber, dass der Programmierer nicht der ist, der mit dem Werkzeug arbeitet, sondern der Programmierer überlegt sich irgendwas, wie eine Form erzeugt werden kann, und die Designagentur arbeitet dann mit dem Werkzeug. Also die haben dann gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie groß was an den Formen zu ändern, sondern nur noch die Parameter von diesem Programm anzupassen. Und der überlegt sich immer, also ist immer der gleiche, der diese Plakate gestaltet, und überlegt sich immer unglaublich interessante Sachen, wie er diese Gedichte doch irgendwie visualisieren kann, sodass es zu der Veranstaltung passt. Und was er hier zum Beispiel gemacht hat, ist bei diesen Blättern, die man hier sieht, das sind Wörter von einem Dichter. Also die in einer Farbe, jetzt hier zum Beispiel grün, sind halt von einem Dichter. Und diese Größe von den Blättern, die richtet sich nach den Wörtern, die vorkommen. Also diese Blattspitzen hier zum Beispiel, das sind die Anzahl der Buchstaben, die in einem Wort von einem Gedicht vorkommen. Und so wird eben dieser generative, mithilfe von diesem generativen Prozess, so ein Plakat erzeugt.
Könnte ich als Paradigma auch Oberflächenspannung beispielsweise nehmen? Also in der Physik hat man gerne Formeln, die man dann zerlegt in einzelne kleine Formeln und die dann eben als Oberflächenspannung darstellt.
Also ich wiederhole die Frage fürs Mikro. Die Frage ist, ob ich Prozesse aus der Physik, wie zum Beispiel Oberflächenspannung auf Formen anwenden kann. Ja. Prinzipiell kannst du alles, was mathematisch beschreibbar ist, anwenden auf Formen. Es gibt gerade für Processing unglaublich viele Physikbibliotheken, die zum Beispiel Attraktoren darstellen oder Magnetfelder. Gerade zu Magnetfeldern, das passt jetzt recht gut, habe ich ein... zu viel. Ich habe ein Video vorher rausgesucht. Das ich. Ist aber not. Ja, genau. Was dieser Mensch gemacht hat, ist, er hat sich Magnetfelder angeschaut und die Eigenschaften, wie Magnetfelder sich verhalten, und hat sowas auf eine Musikvisualisierung übertragen, sodass sich die Ausdehnung vom Magnetfeld danach richtet, wie hart zum Beispiel der Beat ist, solche Sachen. Und was dabei rauskommt, ist dann sowas. Also man sieht, dass in der Mitte ein Magnetfeld ist und er halt die Ausdehnung von den magnetischen Wellen abhängig macht von den Tönen. Und sowas ist dann schon unglaublich cool, wenn man sowas generativ erzeugen kann. Genau. Als nächstes möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie man Processing verwenden kann, um live irgendwas zu visualisieren, irgendwas live darzustellen. Weil alles, was wir bis jetzt gemacht haben, waren irgendwelche gestalteten Prozesse. Aber für uns, für mich als Informatiker, wird es immer dann interessant, wenn irgendwelche externen Daten ins Spiel kommen und ich mit denen irgendwas machen kann. Ich habe mir überlegt, okay, was wäre ein cooles Beispiel, was ich jetzt zeigen könnte für eine Live-Visualisierung. Ich habe ein bisschen überlegt, was gibt es denn so Tools, die man als Informatiker verwendet, so eine Tool-Chest hat. Und mir ist das eine hier eingefallen, Traceroute. Traceroute ist ein Programm, was unser Unix-System quasi standardmäßig dabei ist, das ich verwenden kann, um den Weg, den ein Paket übers Internet nimmt, nachzuvollziehen. Also wir können es auch schon ausprobieren. Ich habe ja ein Unix-System hier. Also ich gebe hier einen Trace. Bei mir ist Traceroute ein Alias. Traceroute Golem zum Beispiel. Und was er dann macht, ist, er schickt Internetpakete an den Server von golem.de, von dieser Website, so wie wenn ich eben normalerweise eine Website aufrufe, auch Pakete hingeschickt werden. Und er tut bei jedem Paket, schickt dann eine Information mit, dass die erlaubten Hops, also Hops sind immer, ein Paket wandert eben von Router zu Router übers Internet und die Anzahl der Hops gibt an, wie viele Router es maximal, wie viele Stationen es maximal passieren darf. Und wenn ich diese Anzahl auf 1 setze, dann passiert es halt nur ein Router und wird dann verworfen. Und der Router schickt mir dann als Absender ein Paket zurück, ein ICMP-Paket, wo drin steht, sinngemäß Paket verworfen, Hop-Time war zu niedrig. Und indem ich diese Hop-Zeit, diese Hop-Anzahl langsam iteriere, kann ich quasi jede Station auf diesem Weg ausfindig machen. Und ja, man sieht hier, da ging es recht schnell, aber wenn ich irgendwas nehme, was ein bisschen weiter weg ist, dann geht es halt ein bisschen länger. Und ich sehe hier halt die ganzen Stationen. Ich sehe irgendwie, anfangs ist er hier noch in der Uni Ulm, wandert dann hier ein bisschen rum, dann irgendwann ist er in Stuttgart, Frankfurt, Frankreich und so weiter. Eigentlich ideal für uns, um irgendwas zu visualisieren, irgendwas draus zu machen. Das heißt, was jetzt unser Ziel ist, ist, dass wir eine Echtzeitvisualisierung von so einem Trace auf eine Weltkarte basteln. Und wir wollen dabei diese Station, die das Paket passiert, lokalisieren, anhand von den IP-Adressen, die wir hier zurückbekommen, beziehungsweise den Hostnames, und die dann eben auf eine Landkarte einzeichnen. Was brauchen wir da dafür? Wir brauchen irgendeine Möglichkeit, Daten nach Processing zu streamen, sodass also irgendwie während unsere Zeichenfläche gezeichnet wird, während das Ganze in diesem Loop läuft, dass im Hintergrund trotzdem weiter Daten reinkommen, die er irgendwie verarbeiten kann. Sowas schreit natürlich irgendwie immer nach Threading, bei Java sowieso. Ja, machen wir gleich. Deswegen erfolgt das Lesen also als separater Thread in dem Hauptprogramm. Genau, und wir lesen eben von Standard Out die Ausgabe von diesem Kommando TraceRoute, bis irgendwann das 0-Byte kommt und wir das Ganze dann abbrechen können, weil der Trace abgeschlossen ist. Jo, ich habe jetzt hier eine riesen Klasse gebastelt, was ihr nicht verstehen müsst. Ich will nur kurz drüber gehen. Es gibt halt eine Klasse Stream, die den Java-Thread extendet. Da gibt es dann irgendwie so eine Collection mit Stream Entries, was eine andere Klasse ist. Und ich rufe hier eben das Kommando TraceRoute auf.
Und
ja, das ist die Website dann. Also er würde dann erst die Website. Ja. 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 Genau, und wir nehmen eben einen Buffered Reader rein, der von diesem, von dem Standard Out liest, while line, das Ganze in einen String übernimmt, als Eintrag hinzufügt und den die Eingabe danach abschließt, wenn irgendwann das 0-Byte kommt. Und der Gag ist eben, dass wir jetzt im Processing auf diese Collection Entries, auf diese Liste zugreifen können und die Einträge daraus lesen können. Also jedes Mal, wenn unsere Draw-Methode aufgerufen wird, unsere Zeichenfläche, können wir einfach nachschauen, was da so drin steht und eventuell was Neues zeichnen, irgendwas dazu zeichnen. Genau, das sieht dann so aus, wie wir vorher schon hatten. Hier gibt es so eine Setup-Methode, die irgendwie die Zeichenfläche öffnet. Dann eine Klasse Stream erzeugt, den Runnable startet für den Thread. Und in dem Loop gibt es eben hier eine Vorschleife, die jeweils iteriert über alle Einträge von diesem Stream. Das heißt, bei uns im Trace werden dann eben in dieser Collection für jeden Eintrag hier der ein Eintrag drin, wo dann beispielsweise die durchschnittliche Zeit drin steht. Also durchschnittliche Zeit ergibt sich aus diesen drei Parametern hier hinten, aus den drei Zeitangaben. Und eben beispielsweise der Hostname. Der Hostname ist das, was hier vorne steht von dem Rechner. Genau, gibt sich noch eine Frage. Wie kriegen wir aus dieser IP-Adresse raus, wo das Ding steht? Also die Geolocation. Irgendwie müssen wir da dran kommen. Und da gibt es halt solche Geo-IP-Databases, die, ja, da ich erstmal noch den XKCD, der so nett zum Thema passt, der eben ja, ganz nett darauf anspielt, dass diese Geo-IP-Databases zu allen möglichen Zwecken dienen und eben von allen möglichen Leuten verwendet werden, um beispielsweise Werbung direkt abzuzielen auf irgendeine Geolocation. Für Geo-IPs gibt es eben freie und kommerzielle Datenbanken, die ich verwenden kann, die quasi nichts anderes machen, wie mir zu sagen, wenn ich ihm eine IP gebe, ja, mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit kommt es wahrscheinlich aus Europa oder noch besser aus Ulm. Und sowas machen sie eben auf mehrere Arten. Primär erfolgt die Zuordnung über IP-Registrare. Das heißt, IP-Bereiche sind halt immer irgendjemandem zugewiesen. Beispielsweise hier die Uni Ulm, die halt irgendwie einen IP-Bereich 134, 60, whatever hat. Und die wissen dann halt, okay, wahrscheinlich ist das an der Uni Ulm, wenn jemand diese IP-Adresse abfragt. Und es gibt eben noch so ein paar sekundäre Quellen, wie die versuchen, mit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine IP an einer bestimmten Geolocation ist. Beispielsweise mit Data Mining-Verfahren, dass ich eben sagen kann, wenn es eine Website gibt, wetterulm.de, und die steht in Russland, dann ist es trotzdem sehr wahrscheinlich, dass wenn ich eine Geo-IP-Abfrage mache, dass ich eigentlich meine, dass ich eigentlich Ulm zurückbekommen möchte und nicht Russland. Solche Kriterien kann ich dann eben auch mit einbeziehen. Genau. Die Geo-IP-Database gibt uns also irgendwelche Koordinaten zurück, die hier als Fließkommazahl beispielsweise zurückkommen. Und irgendwie müssen wir die jetzt noch auf eine Weltkugel mappen. Das ist unser nächstes Problem. Ja. Und irgendwann vor langer, langer Zeit, vielleicht in der Grundschule oder so, hatte man mal sowas wie die Längengrade und die Breitengrade. Und als kurze Wiederholung ist es eben so, ich habe hier den Äquator und alles oberhalb, nördlich von diesem Äquator, geht von 0 bis 90 Grad. Und alles unterhalb, auch von 0 bis 90 Grad, aber eben südlich. Dann das Gleiche noch für die Longitude. Da habe ich eben den Nullmeridian, der hier ist, was in Greenwich, genau, irgendwie, ich war in London vor einem Jahr oder so und die haben gemeint, das heißt nicht Greenwich, sondern irgendwie Greenwich. Ja. Greenwich, ja. Komisch.
Wir sagen, englische Aussprache ist für uns völlig unverständlich.
Genau.
Es ist auf jeden Fall kein Schwäbisch.
Es ist kein Schwäbisch, ja. Genau, und hier ist halt der Unterschied, die Grade gehen von 0 bis 180 Grad nach dort hinten. Okay, jetzt ist noch die Frage, wie wir von unserer Geolocation auf die Position auf diesem Kreis kommen. Und wenn man ein bisschen Mathematik hatte, dann weiß man, okay, hier gibt es irgendwie so einen Kreisbogen. Wir können auch die Länge von diesem Kreisbogen ausrechnen. Und anhand von der Fließkommazahl, die wir vorgegeben hatten, können wir das Verhältnis berechnen, wo dieser Punkt ist auf diesem Kreisbogen. Und letztendlich ist es dann so, wenn wir ein Programm haben, das ich hier auch zufällig parat habe, dann sieht es zum Beispiel so aus, dass ich hier so ein Gitternetz habe und der Äquator wäre eben irgendwann hier und hier oben wäre 90 Grad und ich kann dann eben die Kreisfläche berechnen, dass hier wahrscheinlich 52 Grad sind. Genau, das hier ist zum Beispiel Greenwich, was ich eingezeichnet habe auf diesem Kreis. Also das gehört alles irgendwie zu den unbequemen Details, die ich am Anfang erwähnt habe. Das ist, ja, es ist eigentlich nicht schwer, das zu berechnen, aber es ist halt nicht so einfach zu erklären oder zu verstehen in einem Vortrag. Genau, aus diesem Trace Utility, was ich da gerade hatte, habe ich noch bin ich weitergegangen und habe dann angefangen, das Ganze eben in eine GUI einzubauen, sodass wir jetzt hier irgendwie die Weltkugel haben in der Mitte, da ist noch eine Textur drauf gemappt, was aber mit Processing auch irgendwie kein Problem ist. Da gibt es halt ein 3D-Primitiv Sphere oder Globe, auf den ich einfach so ein Image drauf map. Diese Klasse Image, die wir vorher hatten, da gibt es halt eine andere Methode, die dann so quasi sagt, hier die Textur, nimm die und pack die da drauf. Und ich habe dann die Textur auf meinem Globus.
Ja, man muss halt vorher wissen, wenn das Bild, das ist ja irgendeine Projektion.
Genau,
ja.
Genau. Ganz so easy ist es nicht, ja.
Genau. Ein Vortrag von Schabi mal vor einigen Jahren.
Okay, Anmerkung, Vortrag von Schabi vor einigen Jahren, irgendwann in grauer Vergangenheit. Okay, also ich habe jetzt hier eine GUI gebastelt, ich habe hier oben so Kontrollfelder, was es aber auch irgendwie so fertig von Haus aus gibt. Da hat jemand Open Source, komplett frei für jeden verfügbar, eine Bibliothek geschrieben, die es mir einfach ermöglicht, irgendwelche Controls in mein Gestalterwerkzeug einzubauen, sodass ich eben jetzt weit über das rausgehe, was wir vorher hatten, dass ich nur irgendwie was gestalte, sondern jetzt wird es halt interaktiv. Jetzt habe ich halt irgendwie was Richtiges, was zum Anfassen, was ich spielen kann. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel mal eine IP eingeben. Nicht eine IP, eine Domain. Also, was jetzt wahrscheinlich eine Weile geht. Genau, und wir sehen schon, er löst hier irgendwas auf. Das müsste irgendwo in Ulm sein, weil das die ersten Stationen sind hier in Ulm. Und er fängt dann halt an, hier die Stationen nachzuzeichnen. Dann landen wir irgendwo in Amerika. Und dann geht es noch weiter. Ja, ich habe mit Absicht einen in Neuseeland rausgesucht. Genau. Ich hatte vorher auch noch eine Domain. Ich habe ein paar ausprobiert und da war irgendwie eine, das war total verratzt. Ich hoffe, dass es wieder funktioniert. Also es ist auch eine aus, die müsste irgendwo in Neuseeland sein. Und genau, er geht dann wieder zurück. Das heißt, ich weiß auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Das ist irgendwie Caching oder so, ja. Hat man nicht gehört. Genau. Oder, ja, das ist wahrscheinlicher, ich denke. Ja, IP-Nummern müssten auch funktionieren. Oder Traceroute. Wieso? Ach, das ist der DNS von Google. Ja, ich weiß. Ja. Es ist auch so, dass ab und zu habe ich einen verwischt, der irgendwie auf so einem großen Rechnernetzwerk war, wie jetzt Amazon S3 oder so. Und dann siehst du halt, dass der irgendwo in Frankfurt steht oder in. Und die Website ist halt irgendwo aus whatever, Kalifornien oder so. Nee, 8888. Ich weiß nicht, vielleicht beim Traceroute, dadurch, dass es ja immer wieder erhöht, dass dann. Ja. Ja, also leuchtet mir auch nicht ganz ein, wieso der DNS nach da hinten routet. Vielleicht deswegen, weil er die Pakete immer iterativ erhöht. Also die Hops, die Anzahl der Hops. Ja. Ja. Ja, dass es wirklich die Strecke ist. Genau.
Ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, aber so in die Anfangsseite hier konnten wir Inner-Ulmer Routing machen.
Okay.
Das dann einmal quer um die Welt lief.
Okay. Also hier kommt die Anmerkung, dass es früher wohl die Möglichkeit gab, Inner-Ulm Routing zu machen, das um die ganze Welt lief.
Es gab wirklich IP-Routing so von der Uni zu irgendeinem kommerziellen und das lief dann also irgendwo quer durch die Gegend.
Zu einem kommerziellen um die Gegend.
Alles, was außerhalb des wissenschaftlichen Netzwerks ist, ist eh immer Frankfurt.
Ja, genau. Das sowieso.
Ja.
Und das hat damals nur nicht ganz gelangt, weil die E6 ist ja ein modernes Zeug. Man kann auch immer wieder die Karte
waschen. Ja.
Aber ich glaube, inzwischen hat sich das doch ziemlich erledigt.
Okay, also um dann abschließend so ein, zumindest für unser erstes Kapitel, ein Fazit von Processing zu zeichnen.
Hast du Tour?
Tour? Ist das ein Kommando?
Nein, Tour ist ein Programm, die Onion-Route.
Ach, Tor habe ich, genau, Tor ist mir auch eingefallen, aber es ist wohl bei Tor aus Sicherheitsgründen, weshalb auch immer, nicht möglich, einen Trace durchlaufen zu lassen. Ja, genau, ich wollte es nämlich auch ausprobieren, weil ich gedacht habe, mit Tor wäre natürlich sau cool, wenn du irgendwie so auf der ganzen Welt die Routings siehst. Also Tor ist ein offenes Netzwerk, was entwickelt wurde, um es mir nicht so einfach möglich zu machen.
Das ist halt der Traceroute zum ersten Tor.
Genau.
Genau. Danach wird es ja umkodiert, das ist ja ein anderes IP-Paket hinterher.
Ja, genau, also das Prinzip von Tor ist eben der Onion-Router, das so wie so eine Zwiebel die ganzen Netzwerkpakete wieder verpackt und immer weiter schickt an andere Tor-Nodes, die auf der ganzen Welt verstreut sind, die auch jeder aufsetzen kann, und irgendwann wird es wieder ausgepackt. Und so ist es mir halt nicht möglich, nachzuvollziehen, woher das Paket ursprünglich kam, wer das geschickt hat, wer jetzt gerade da dahinter steckt. Was ein ziemlich cooles Projekt ist und gerade auch in Krisenländern eingesetzt wird, um zum Beispiel zu verhindern, dass irgendjemand darauf schließen kann, dass da jemand kritische Beiträge äußert oder sowas macht. Genau, also zum Fazit zu Processing. Es ist extrem schnell möglich, vorzeigbare Ergebnisse zu zeigen. Also gerade wenn man ein bisschen mit dem Tool gearbeitet hat und davor schon fit im Coden war, dann kommt man da unglaublich schnell rein, weil es eigentlich nur, es ist Java, es ist halt abgespeckte Java-Syntax. Ihr habt eine Syntax vorher gesehen, es gibt halt kein public void, static oder so, sondern halt nur ein void. Wir haben halt das ganze Klassenzeugs weggelassen. Es gibt auch keine floats oder doubles. Es gibt halt, du machst ein Komma rein und dann ist es halt, funktioniert halt. Das, sodass es eben auch für Leute, die nicht viel mit Datentypen, Datensicherheit am Hut haben, dass es trotzdem für die einfach möglich ist, nachzuvollziehen, was da passiert. Genau, was eben jetzt komplett neu ist, ist, dass ein Gestalter wirklich sein eigenes Werkzeug erstellen kann und das halt eben auch komplett anpassen muss, komplett anpassen kann. Es ist eben nicht so, dass ich dann in Photoshop nur irgendwie die Brushes, die Pinsel austausche, sondern ich habe halt auf alles Einfluss. Ich kann alles verändern und ich kann auch alles damit machen. Und es ist halt Java. Es ist alles, was ich bei Java dabei habe, Multithreading-Support etc., Netzwerk etc., kann ich halt auch im Processing verwenden. Ja? Frage?
Für die Bilder zeichnen ist die eine Seite, können wir mit dem Werkzeug ja auch Bilder analysieren? Also in die Richtung Rapid Prototyping bei Bildverarbeitung?
Ja, also Processing ist für sowas, die Frage war, ob es möglich ist, Bildanalyse zu betreiben Richtung Bilderkennung, denke ich, sowas, wirst du meinen, Computer Vision Algorithmen, dass ich Personen tracken kann, zum Beispiel sowas. Processing ist für sowas von Haus aus nicht geeignet. Es gibt aber Bibliotheken, die sowas machen und das Open Frameworks ist ein anderes Werkzeug, was hier Stichwort wäre, was auf sowas ausgelegt ist. Die haben ganz viele so Sachen dabei, die beispielsweise kann ich irgendwie Personen tracken, die irgendwo rumlaufen, sowas kommt da halt von Haus aus mit. Da gibt es ein cooles Projekt, wo sich Leute Gedanken gemacht haben, das fällt mir gerade nur ein, wie sich solche Computer Vision Algorithmen durcheinander bringen lassen, weil die wohl anhand von Gesichtserkennung, also gibt es halt Algorithmen, die beispielsweise so ein Gesicht, das Foto vom Gesicht in irgendwelche Schema zerlegen und dann anhand von dem Schema sagen können, okay, es ist wahrscheinlich ein Gesicht. Und die Leute haben sich Gedanken gemacht, wie man sowas durcheinander bringen kann. Und sie kamen dann auf die Idee, Make-up über das ganze Gesicht zu machen, aber halt falsch rum. Also, dass dann der Lippenstift irgendwie hier so läuft. Und die Algorithmen sind total ausgeflippt. Das, also, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann 2084 oder so wird das mal relevant werden. Ja, Milo? Wir können nachschauen. Ich don't know, auswendig. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist, es passt nicht. Es kann nicht passen, weil er. Genau. Ich hoffe, das funktioniert so. Nee. Das Problem ist, ich habe noch eine externe Bibliothek eingebunden, die ich aber eigentlich nicht verwendet habe. Oder, ja, ich habe sie schon verwendet, aber die Codezeilen gehören jetzt eigentlich nicht dazu. Deswegen. Genau. So? Ah, das Kommando kannte ich nicht. Also ich benutze immer Countline Clock.
Kein Wunder, dass
es nicht. Ja, das ist, die Mac-Leute haben ja ihre eigene JDK-Geschichte hier. Das ist was anderes. Das ist, ja. Aber wir müssen es trotzdem hinbekommen, wenn ich jetzt einfach die hier reinkopiere nach Glock. Ja. Ja, 844 Codezeilen. Was auch für Java. Ist okay. Genau, ganz anderer wichtiger Punkt ist Abstraktion. Also letztendlich, was das Tool so unheimlich mächtig macht, ist, dass ich unglaublich abstrahieren kann. Dadurch, dass ich halt Primitiven zur Verfügung habe und eine riesen Bibliothek für zum Beispiel diese Erdkugel, ist es mir halt, ich muss sowas nicht selber coden. Und ich kann dann halt einfach hinschreiben, Erdkugel mit Textur so und so. Und er macht das dann halt im Hintergrund. Das ist dann zwar ein riesiges Ding, was da unten drunter hängt an Arbeit, die irgendjemand mal geleistet hat, aber ich kann halt darauf zurückgreifen und es einbeziehen. Genau. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Werkzeug. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist
So.
Der Mac hat so eine saucoole Funktion, die echt übelst geschickt ist, um zu zoomen, sowas. Und kann sogar Anti-Aliasing hier anzeigen. Auf jeden Fall hatte ich die gerade noch drin. Also was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, wie sich Informationen visualisieren lassen. Jetzt wäre es natürlich interessant zu sehen, wie kann ich diese Informationen gewinnen? Was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich für Technologien, um irgendwo Informationen rauszuziehen? Und das meiste, wo wir Informationen rausziehen können, ist eben das Web, das Internet. Die größte Informationshorde überhaupt, wo es einfach alles gibt. Und bevor ich die Technologie erläutere, muss ich aber erstmal ein paar Vorurteile aufräumen, die hier im Raum sind. Von denen ich weiß, dass es sie gibt. JavaScript ist cool. Das ist kein Vorurteil, nein, das ist Realität. Ich wollte immer mal einen Artikel bloggen irgendwie über JavaScript, die missverstandenste Sprache der Welt oder sowas.
JavaScript außerhalb des Webs extrem cool.
Ja, aber auch im. Gut, das ist jetzt wirklich was, über das sich streiten lässt. Die Anmerkung war außerhalb des Webs ja, aber innerhalb des Webs nicht. Was ich nicht unbedingt teile. Also JavaScript ist eine Sprache, die funktional ist, was für viele Informatiker irgendwie so ein Fremdding ist, was sie nicht oft gehört haben. Funktionale Sprachen haben dieses Konzept, dass Functions are first class citizens. Also Funktionen sind höherwertige Bürger. Ich kann mit Funktionen alles machen. Das heißt, ich kann Arrays von Funktionen machen, ich kann Funktionen zurückgeben, ich kann Funktionen anwenden, ich kann mit Funktionen rechnen. Ich kann alles, was ich so mit normalen Argumenten in anderen Sprachen machen kann. Was irgendwie ganz neue Konzepte gibt. Gerade wenn man mal wirklich mit rein puristisch funktionalen Sprachen gearbeitet hat. JavaScript ist jetzt keine, die rein funktional ist, aber Haskell beispielsweise, das ist total elegant. Das ist irgendwie eine komplett neue Welt. Wenn man sowas mal gesehen hat, das ist wow, das gibt's auch noch. Das war für mich irgendwie so ein Studium, ja, Erleuchtung. es gibt anonyme Funktionen, es gibt Closures, was extrem cool ist. Wenn man Closures, so das Konzept, das erste Mal hört, kann man denken, eigentlich, ja, es ist eigentlich jetzt nicht so was Besonderes, aber wenn man mal damit arbeitet, ist es eigentlich eine sehr coole Sache. Wir haben eine hohe Dynamik. JavaScript hat Objektorientierung, aber prototypenbasierte Objektorientierung. Das heißt, nicht dieses traditionelle Klassenvererbungshierarchie, Objektorientierung, sondern es gibt Prototypen und von diesen Prototypen kann ich was übernehmen und ich kann es aber auch nicht übernehmen. Das ist unglaublich dynamisch. Und es gibt enorm viele Libraries. JavaScript ist wirklich eine Sprache, für die gerade unheimlich viel entsteht, weil unglaublich viel Kohle reingepumpt wird. Von großen Firmen wie jetzt Google, Microsoft. Wer diese Microsoft UI-Demo gesehen hat von Windows 2008, wo sie dann jetzt anscheinend anfangen, Silverlight komplett wegfallen zu lassen und alles mit HTML5 und JavaScript zu machen, der merkt, was da eigentlich gerade stattfindet, dass da unglaublich viel passiert. Es gibt so ein cooles Ding, was mir wieder einfällt, Edwards Law. Und zwar ist das, also die Aussage ist, alles, was in JavaScript geschrieben werden kann, wird auch irgendwann in JavaScript geschrieben. Wenn man es auf den Blogs liest, ich habe gestern gelesen, jemand hat Git implementiert in JavaScript. Und ich dann einfach so dachte, what? Er hat was gemacht? Oder ein MP3-Codierer in JavaScript habe ich neulich gesehen. Also es wird einfach unglaublich viel in der Sprache gerade gemacht. Das ist unglaublich populär. und zum Teil auch zu Recht. Ich habe am Wochenende so ein, als Vorbereitung auf den Vortrag so einen Language Shootout durchgeschaut. Also es gibt eben Statistiken, wie verschiedene Sprachen, wie gut die im Vergleich miteinander abschneiden, welche schneller sind, welche langsamer sind. Und ich habe halt so ein paar übliche Verdächtige gegen JavaScript antreten lassen. Irgendwie Ruby war drunter. Ja, Ruby hat jetzt ja nicht den Ruf, die schnellste Sprache zu sein. Python und PHP, glaube ich. Und JavaScript war halt bei weitem Platz 1. Deswegen möchte ich euch jetzt ein Werkzeug vorstellen, um eben Informationen tatsächlich zu gewinnen, um sie anschließend dann auch visualisieren zu können. Und das Tool heißt Node.js. Okay. Node.js ist serverseitiges JavaScript. Das heißt, ich hab nichts mehr, was im Browser stattfindet, sondern ich arbeite serverseitig, so wie wenn ich mit PHP irgendwas schreibe oder mit Python. Das läuft dann eben auf meinem Server lokal. Nicht in eine Sandbox im Browser, sondern wirklich lokal, hier auf meinem Rechner. Jetzt ist die Frage, wieso jemand sowas machen sollte. Und das ist eben das Stichwort Google V8. Google V8 ist eine JavaScript-Engine, die von Google entwickelt wurde und die einfach unglaublich hochperformant ist. Die haben da unglaublich viel Kohle reingepumpt, um das Ding einfach sauschnell machen zu können. Google V8 ist Open Source und Node.js verwendet V8 als Unterbau, um JavaScript laufen zu lassen. Genau. Wieso ist es außerdem sinnvoll, dass wir jetzt irgendwas mit Node.js machen, wenn wir irgendwas gestalten wollen? Node.js ist Non-Blocking. Das heißt, üblicherweise ist es halt in einem Programmablauf so, dass, dass in den traditionellen imperativen Programmiersprachen irgendwann das Programm blockt, weil es auf irgendeine Eingabe oder eine Ausgabe warten muss. In JavaScript blockt nichts. Da gibt's, es gibt einfach, also in Node.js blockt nichts. Weil ich meinen Aufrufen Callback-Funktionen mitgebe und wenn diese Callback-Funktionen fertig sind, kommen sie zurück und laufen weiter. Das heißt, es gibt kein Konzept für Multithreading, sondern es gibt einen Event-Loop, der über das Programm läuft und einfach immer alles ausführt, was irgendwie ausgeführt werden kann. Node.js kommt mit einer ziemlich umfangreichen API. Aktuell haben sie die Version 0.4.9. Und die API umfasst so Sachen wie HTTP, dass ich also Anfragen übers Web stellen kann, zum Beispiel nach irgendwelchen Webseiten oder übers Netzwerk oder ans Betriebssystem, dass ich damit interagieren kann. Hello World. Hello World ist ja immer so das Beispiel. Wenn man irgendwie eine Sprache vorstellt oder irgendwas Neues hat, dann gibt es eben das Hello World, wo man zeigt, wie die Syntax aussieht und so weiter. Und ich war vor ein paar Wochen in Stuttgart, da war von so ein Android-Dev-Camp und da habe ich einen Vortrag gehört von einem Flash-Entwickler, oder es war ein Flex-Entwickler, und er hat gesagt, Twitter-Search ist the new Hello World. Also die Twitter-Suche anzuzapfen ist das neue Hello World. Und er hat es in Flex gemacht. Und ich habe gedacht, das wäre cool, wenn wir das jetzt in Node.js schon coden, weil es halt nicht so viel Aufwand ist. Ja, und das würde ich jetzt ganz schön zeigen, wie sowas in Node.js entsteht, so ein Programm. Das heißt, bei Node.js ist es eben so, wenn ich es installiert habe, habe ich hier auf meinem Rechner ein Kommando Node. Moment. Node, das eben Node-Programme aufruft. Und wenn ich nachher einen Programmaufruf mache, dann mache ich sowas wie node123.js und er führt dann dieses Programm JS aus. Es gibt auch einen Paketmanager für die Sprache, sodass ich bequem Erweiterungen, Bibliotheken nachinstallieren kann, der sich NPM nennt, Node Packet Manager, wo ich dann eben Zugriff auf alles Mögliche habe und Bibliotheken einfach updaten kann, solche Sachen machen kann. Jo, wenn wir jetzt unser Hello World schreiben wollen, die Twitter Search API anzapfen, also Twitter ist dieses Ding hier und was wir jetzt machen wollen ist, dass wir hier suchen können nach irgendwas und diese Suche wollen wir in unserem Programm incorporaten. Das erste, was wir machen müssen, ist irgendwie die API anzuzapfen und ein Modul einzubinden, HTTP. Das Modul kapselt alles, was irgendwie mit HTTP zu tun hat. HTTP ist die Technologie, die hinter dem Web steckt. Also immer, wenn ich eine Website aufrufe oder irgendwas über Internet mache, eigentlich irgendwas über Internet mache, aber über das Web eine Website aufrufe, dann kommt HTTP ins Spiel. Das heißt, es ist ein Protokoll, das angibt, wie so eine Anfrage an eine Website, zum Beispiel an irgendeine Webressource aussieht und wie die Antwort darauf aussehen muss und Statuscodes und sowas. Und ich binde jetzt diese Bibliothek hier eben ein und lege da mal so ein Array an. Mit unserem Host, Twitter, search.twitter.com ist für die Twitter-API und also die Domain, sodass wenn ich kann es auch im Browser hier öffnen, sodass wenn ich diese URL hier aufrufe, dass er dann hier die Suche ausführt. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, sowas als Format mit strukturellen Daten zurückgeben zu lassen, sodass ich eben beispielsweise ja, das war, erzähle ich nachher.
Du kannst alle auf dem Video ein.
Genau. Wir haben hier unsere Domain, search.twitter.com, und wir rufen jetzt auf diese Domain einen Pfad auf. Und unser Pfad ist für die Suchabfrage search.json. Ja. Und unsere Methode für den HTTP-GET-Request ist...
Absichtlich zwei Kommas?
Nein. Dankeschön. Nein, danke. Alright.
Nach dem Get vielleicht noch irgendeine Anführungszeichen? Nur so geraten.
Okay, was wir jetzt hier machen ist, wir rufen... Moment, ne, es passt, oder? Es passt, oder? Es müsste passen. Also, was ich jetzt hier mache, ist, ich habe hier meine Klasse, mein Prototypen HTTP, auf dem ich eine Methode get aufrufe, um einen HTTP-GET-Request abzusenden. Das heißt, ich frage eine Ressource an. Und ich gebe als Parameter an diese Funktion eben die Options mit, die Options. Ja, das hätten wir danach schon gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Genau, unsere Options sind eben hier für die Anfrage. Und das Besondere ist eben, dass wir hier ein Callback haben. Ja? Also es gibt eben üblicherweise das Vorgehen in Java, wäre irgendwie, dass ich hier als Ergebnis von meiner Anfrage irgendwie sowas hätte wie ResultSet, HTTP.get, Options. Haben wir hier nicht. Wir haben hier stattdessen eine Funktion, die wir als Parameter mitgeben, und diese Funktion, diese Callback wird ausgeführt, wenn die Methode abgeschlossen ist, wenn die irgendwann mit ihrer Operation zu Ende ist. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen das Encoding von unserem ResultSet setzen, also auf UTF-8 setzen, was damit zusammenhängt, dass in Node.js solche Anfragen als Buffer im Hintergrund realisiert sind, sodass ich immer, wenn irgendwas da ist, immer wenn irgendwas als Ergebnis zurückkommt, es direkt verfügbar habe und direkt damit arbeiten kann. Und UTF-8 ist halt im Gegensatz zum Beispiel ASCII eine 4-Byte-Kodierung. Das heißt, ich kann nicht irgendwie nach 2 Bytes mit der Anfrage weiterarbeiten, sondern ich muss halt noch auf die anderen 2 warten, damit ich sicher sagen kann, was das für ein Zeichen war. Und um jetzt unseren Inhalt von unserem Request hier zusammenzubauen, setzen wir einen Handler auf das Event Data, also falls irgendwelche Daten verfügbar sind. Und wir und wir setzen noch einen Händler auf das Ende, wenn unser Request abgeschlossen ist, sodass wir die Daten aus unserem Array Body zusammenfriemeln können. Genau. Und vielleicht machen wir hier einfach mal eine Ausgabe, um zu sehen, ob unser Programm dann auch läuft. Ja. Also wir kommen schon noch dazu, was das mit der ganzen Coding-Geschichte zu tun hat. Ja, wahrscheinlich mit der URL was. Ja. Genau, und dann bekommen wir irgendwie sowas, mit was wir halt gar nichts anfangen können. Okay, vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn wir es formatiert ausgeben lassen. Ja, ein bisschen klarer. Okay, wir sehen halt hier, kommen irgendwelche Daten zurück. Und wo ist da das Radio? Ach hier, der Matu, der da oben sitzt. Ach Gott. Hat hier live was getwittert, was wir jetzt hier direkt sehen. Cool, genau. Wir können diese Daten vielleicht noch irgendwie weiterverarbeiten. Diese Daten kommen im Format JSON, was quasi ein serialisierter JavaScript-Array-Objekte sind. Nicht wirklich serialisiert, aber es ist eine gute Eselsbrücke, um es sich merken zu können. Das heißt, wir können diese Daten auch live in JavaScript wieder verwenden, um irgendwie was damit machen zu können. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier irgendwie sagen, console.log, wir lesen diese Tweets aus. Das habe ich gehört, ja. Ja, es ist. Ich habe nicht vor, es produktiv zu verwenden. Also, ja, der Nico lacht deswegen hier. Weil das immer so. Wäre auch eine Möglichkeit. Anmerkung kommt: JSON Pass. Genau, machen wir irgendwie sowas. Tweets fetched. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben unsere Datenstruktur von hier in ein natives JavaScript-Objekt umgewandelt, sodass wir hier direkt drauf zugreifen können. Es gibt hier halt irgendwie einen Key Results, auf den ich jetzt zugreifen kann, und das ist ein Array, deswegen frage ich jetzt hier die Länge ab. Und ich kann über diesen Array auch irgendwie iterieren, zum Beispiel so. Results, richtig. Okay, was wir jetzt hier machen, ist, wir iterieren über alle Elemente von diesem Array. Das sind eben diese hier. Und geben die jeweils aus. Und wenn alles klappen sollte, dann kriegen wir sowas hier, genau. Eben alle Tweets. Genau, das heißt, wir haben jetzt unseren Twitter-Client geschrieben, den wir jetzt vielleicht noch ausbauen könnten oder mit irgendwas erweitern könnten. Und was man hier recht schön sieht, ist, dass sowas ratzfatz geht, da irgendwie was zu entwickeln. Sodass ich einfach irgendwelche verfügbaren Daten im Internet anzapfen kann. Wir waren vor ein paar Wochen auf einem Nodecamp für Node.js und ich habe irgendwie, also die hatten so eine Twitter-Wall, die Live-Tweets angezeigt hat zu diesem Camp dort, zu diesem Hashtag. Die hatten da so eine Twitter-Wall, aber die haben mir gar nicht gefallen, die war ästhetisch einfach nicht ansprechend. Und ich habe danach irgendwie innerhalb, ich weiß nicht, Hacking-Session nachts irgendwann eine Twitter-Wall zusammengehackt. Und das Tolle ist, dadurch, dass ich serverseitiges JavaScript verwende, kann ich, also ich muss nicht mehr switchen, wenn ich irgendwas im Browser code und wenn ich es auf dem Server code, sondern ich habe halt eine Sprache, die ich verwenden kann. Und da geben sich halt ganz neue Möglichkeiten. Ich kann halt beispielsweise hingehen und irgendwie Templates vorhalten und sowohl serverseitig rendern als auch clientseitig, weil sie halt ein JavaScript sind. Und wo wir jetzt zum Thema Informationsgewinnung kommen, ist beim Scraping. Das heißt, wenn es darum geht, irgendwelche Informationen aus Webseiten zu extrahieren oder irgendwelche verfügbaren Kanäle im Internet anzuzapfen, dann scrapen wir irgendwas. Und JavaScript eignet sich dafür ideal aus ein paar Gründen. Beispielsweise ist die Struktur, die hinter einer Website steckt, ist eigentlich ein DOM. Das ist ein standardisiertes Format, ein Baum, in dem diese Elemente hinterlegt sind. Und ich kann diesen DOM jetzt in meinem Node.js-Programm traversieren, indem ich beispielsweise auf Module zurückgreife, die diesen DOM implementieren. Und da es für Browser unglaublich viele Bibliotheken gibt, die genau das machen, die irgendwie auf dem DOM arbeiten, beispielsweise jQuery, wo ich irgendwelche Elemente in meiner Website manipulieren kann, kann ich, jQuery ist auch ein Projekt, was in JavaScript geschrieben ist, kann ich das eben auch in Node.js verwenden. Ich kann dann serverseitig mit clientseitigen Technologien arbeiten. Und das ist ein Mods-Ding. So ist es mir auch zum Beispiel möglich, dass ich Webseiten, die eigentlich enorm interaktiv sind, serverseitig crawlen kann. Ich kann die quasi serverseitig manipulieren. Also so wie wenn ich jetzt im Browser eben eine Website aufrufe und mit der machen kann, was ich will, weil ich hier halt irgendwie alle Elemente um mir ändern kann und so weiter. So ist es mir eben auch möglich, das dann auf einmal serverseitig zu machen. Und das hier ist zum Beispiel ein Beispiel in Node.js, wo jemand hingegangen ist und von der Newsseite, von dem Blog Hacker News immer die aktuellen Nachrichten ausliest. Und es ist halt, also sowas mit Grab zu machen oder mit Standard Unix Tools wäre halt auch möglich, aber es ist halt eigentlich nicht dafür vorgesehen. Ich kann halt mit Grab nicht unbedingt auf XML-basierten Strukturen arbeiten. Da sollte ich halt lieber was verwenden, was auch tatsächlich dafür gebaut wurde, um es damit zu verwenden. Und ich kann dann hier eben in JavaScript meinen DOM serverseitig aufstellen. Ich kann jQuery einbinden und ich kann dann eben in diesem DOM bestimmte Elemente abfragen, also Elemente von dieser Website. So wie er hier eben alle Title-Elemente und alle Text-Elemente zurückgeben lässt. Das heißt, es ist so unglaublich einfach für mich, eine Website zu verwenden, um irgendwas damit zu machen, um es irgendwie anzuzapfen. Die Vorteile von Node.js zum Scrapen sind, dass es asynchron ist. Das heißt, irgendwie so die übliche Vorgehensweise für so ein Problem, dass ich irgendwie eine Website habe und dort alles rausparsen möchte, die ganzen Informationen, weil die nicht öffentlich zugänglich sind zum Beispiel oder besser keine API dafür bereitgestellt wird, wäre irgendwie ein Threadpool zu erzeugen mit vielen Workern, die irgendwie diese Ressource halt immer wieder abfragen und alles abarbeiten. Wenn ich jetzt, also was wir zum Beispiel haben jetzt das Sopra, das Softwareprojekt, das ist ein Projekt, das sich hier über zwei Semester zieht an der Uni, das alle Studenten im Bachelor-Studiengang machen müssen. Und unsere Aufgabe war, einen Routenplaner zu entwickeln für die Universität. Und wir wollten halt als Gag alle Adressen irgendwie der Uni rein hinterlegen, sodass ich auch nach denen suchen kann. Dass ich halt auch meinetwegen nach irgendeinem Büro suchen kann oder sowas. Wir wollten sowas halt nicht händisch eintragen. Mit Node.js war sowas halt eine Ratzfatz-Aktion. Das war unglaublich einfach, sowas runter zu coden, weil es halt eine Website ist, die ich mit JavaScript einfach traversieren kann. Und dadurch, dass es asynchron ist, ist es auch nie so, dass er irgendwie irgendwo blockt oder irgendwie auf irgendwas wartet, sondern er macht halt immer weiter. Er verarbeitet alles, was irgendwie da ist. Es gab einen Typ, der Bitly gecrawlt hat. Bitly ist ein URL-Shortener. Also Internetadressen sind halt sehr lang, üblicherweise. Und manchmal möchte man die kürzer haben. Wenn man zum Beispiel auf irgendeinem Plakat eine kleine URL draufschreiben will, irgendeine kleine Webadresse, die halt nur 10 Zeichen umfasst, oder mehr. Und da gibt es halt URL-Shortener, so wie Bitly oder Google mit Punkt nach OO, die halt nichts anderes machen, als URLs auf einem kleineren Bereich abzubilden. Und da gab es halt verschiedene Leute, die irgendwie Angst hatten, dass das Internet jetzt kaputt geht. Weil das Ding ist, wenn irgendjemand so einen URL-Shortener aufkauft oder wenn einer von denen bankrott geht, dann gehen die ganzen Links halt nicht mehr. Aber im Endeffekt ist das, was das Web ausmacht, sind ja gerade die Links, dass ich irgendwo irgendwas mit irgendwas vernetzt habe, irgendwelche Beziehungen habe, Relationen zwischen Datensätzen. Und was er gemacht hat, ist, er hat so einen URL-Shortener gecrawled. Also er ist einfach hingegangen, hat gesagt, okay, wenn das Ding irgendwie bankrott geht, was dann bei einem tatsächlich auch passiert ist, dann will ich wenigstens noch die URLs haben und irgendwo vorhalten. Und es war eine Aktion von 4 Stunden und es waren mehrere Millionen Datensätze, die er da rausgezogen hat. Also was man da vielleicht als Lehre draus ziehen kann, ist, dass es, sobald ich im Internet irgendwas öffentlich bereitstellen will, gibt es eigentlich nicht viel, was ich machen kann, um zu verhindern, dass irgendjemand hingeht und diese Datensätze rauszieht und irgendwas damit macht. Also ich kann es beliebig schwer machen, klar. Ich kann so Sachen machen wie Captures oder irgendwie IP-Adressenbereich beschränken nach so und so vielen Anfragen oder whatever. Aber im Endeffekt sind es alles nur Maßnahmen, um irgendwie es demjenigen so schwer wie möglich zu machen. Verhindern kann man sowas nicht. Also meiner Ansicht nach ist dann die Lehre, die man daraus ziehen kann, für sowas lieber eine vernünftige öffentliche Schnittstelle bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass es den Leuten so einfach wie möglich gemacht wird, weil da unglaublich coole Projekte rauskommen, wo dann Leute beispielsweise hingehen und Wikipedia visualisieren mit allen Vernetzungen, solche Sachen. Genau. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe nicht Facebook gecrawlt, das ist ja ein bisschen zu viel, das sind, ich weiß nicht, das sind glaube ich 600 irgendwas Millionen Mitglieder. Facebook ist eigentlich in der Hinsicht ziemlich cool drauf. Die haben schon eine vernünftige API, die sehr sauber dokumentiert ist. Aber ich brauche zumindest für ältere API-Funktionen brauche ich einen Key. Also ich brauche einen Account, den muss ich bei dem beantragen, muss sagen, hey, ich würde gern das und das machen. Und die sagen dann entweder, ist okay, oder die sagen halt, nee, geht nicht. Und damit das aber irgendwie erst am Wochenende eingefallen ist, ja, hatte ich halt nicht die Zeit, jetzt so einen Account zu beantragen. Da habe ich gedacht, dann crawle ich halt die Daten. Und was ich machen wollte, ist, ich wollte einen Graphen aufbauen von meinem sozialen Netzwerk, von meinem Social Circle quasi, von den Leuten, die in irgendeiner Beziehung zu mir stehen auf dem sozialen Netzwerk. Und es gibt halt diese Eigenschaft, dass ich mir bei Facebook gemeinsame Freunde anzeigen kann, sodass ich dann irgendwie sehe, hier der Nico, der jetzt nicht bei Facebook ist, kennt die und die Leute, die ich auch kenne. Das Ding ist bloß, es gibt für sowas keine öffentliche Funktion, um sowas abzufragen. Es gibt sowas, aber halt, ich brauche halt so einen Key dafür. Den habe ich halt nicht. Da habe ich mir angeschaut, okay, was mache ich? Da habe ich ein bisschen durchgeschaut und da gibt es halt, es gibt zig Tools für Browser, zig Plugins, Browser-Erweiterungen, die es mir unglaublich einfach machen zu sehen, was da im Hintergrund passiert, wenn ich irgendeine Webressource abfrage. Und eins von den Tools ist beispielsweise die HTTP Live Headers, wo ich sehen kann, was im Hintergrund da für Anfragen abgesetzt werden, während ich eine Seite aufrufe. Genau, also ich kann mir hier eben beim F zum Beispiel anzeigen, die ganzen Leute, die wir kennen, von denen ein paar hier im Publikum sitzen. genau, und was ich jetzt machen wollte, ist, ich wollte die hier auslesen, und zwar von allen Leuten, die ich irgendwie kenne auf dem Portal. Und ich wollte die dann in Graph packen. Und wie man an sowas rangeht effektiv, ist dann, dass man einfach alles mitschneidet, was im Hintergrund passiert. Das heißt, ich mache das Fenster hier nochmal zu. Hoppla. So, hier sehen wir, ist noch leer. Und wenn ich das dann aufmache, dann passiert im Hintergrund was und ich sehe dann, okay, hier ist irgendwie eine Abfrage passiert. Und da stehen dann lauter so komische Sachen drin, irgendwelche Ressourcenadressen, die er abfragt, irgendwelche Cookies, die er mitsendet. Und was ich dann machen kann, ist, ich kann das nachbauen in Node.js. Ich kann einfach diese HTTP-API, die ich vorher gezeigt habe, nutzen, um halt anstatt diese Twitter-Ressource abzufragen, diese Ressource abzufragen. Und ich kann sowas halt massenhaft machen, bis sie mich irgendwann rauswerfen, was sie aber nicht gemacht haben. Genau das habe ich... nach dem Vortrag von heute, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube so viel. So aufmerksam sind die nicht.
So viele Trittbrettfahrer, dass wahrscheinlich dann
den falschen. Genau. Wenn ich diese Ressource jetzt abfrage, dann bekomme ich ein Ergebnis, mit dem ich aber an sich noch nicht viel anfangen kann. Das heißt, da kommt dann beispielsweise sowas hier raus. Das ist wieder genauso ein Konglomerat an Textzeichen, wie wir es vorher hatten. Ich kann da vielleicht ein bisschen Schema reinbringen, indem ich es wieder formatiere. Ist ein bisschen besser. Und ich sehe dann schon, aha, das ist wieder JSON, das ist wieder ein JavaScript-Format, was ich wieder in Node.js incorporaten kann, sodass ich eben wie vorher so ein Array habe, auf den ich zugreifen kann. Und dann gibt es hier eben HTML-Inhalt, den ich hier dann parsen kann, was dann letztendlich auch nicht mehr aufwendig ist, daraus zu lesen, die ganzen Namen, Namen, Anzahl und so weiter. Genau, und das habe ich gemacht. Und es gibt für Processing verschiedene Algorithmen, um Graphen aufzubauen. In der Regel wird sowas so gemacht, dass ich mir ein Partikelsystem aufbaue und zwischen zwei Partikeln, also Partikeln sind quasi imaginäre Punkte, eine Beziehung herstelle. Die stoßen sich ab oder die ziehen sich an. Und wenn ich diese Kraft mit jedem Durchlauf meines Game Loops, meiner Zeichenschleife im Programm neu berechne, dann gibt sich Bewegung. Dann stoßen die sich halt entweder ab oder sie ziehen sich an. Und letztendlich kann ich so eine dynamische Datenstruktur visualisieren. Ich kann halt so einen Graphen zeichnen. Und ich kann mal zeigen, wie das rauskam bei mir. Genau, also man sieht schon, wenn es aufgeht, er geht halt auseinander. Er berechnet halt für jeden Punkt hier, berechnet er Abstoßungskräfte, Anziehungskräfte und alle Punkte stehen irgendwie in Relation zueinander. Und das Coole ist jetzt natürlich, dass sowas auch während dem Ding funktioniert. Dass ich hier halt auch während dem Programmablauf was machen kann. Und dadurch, dass Processing es unglaublich einfach macht, solche Ereignisse hier abzufragen, es gibt halt eine Methode, MousePressed, die mir die Mausposition und als X und Y zurückgibt, ist es unglaublich einfach, sowas zu visualisieren.
Der in der Mitte bist du.
Der in der Mitte bin ich, genau. Da irgendwo. Ja, ich hatte eigentlich ursprünglich überlegt, Bilder reinzumachen, aber jetzt habe ich alles durch random Simpsons-Charaktere ersetzt. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht nicht so cool. Und ich habe halt für diesen Graphen verschiedene Gewichtungen gemacht, dass je mehr Leute hier dranhängen an irgendjemandem, die ich auch kenne, desto mehr, desto stärker ist diese Partikel und desto stärker ist auch die Abstoßung vom mittleren, sodass es eben ein bisschen auseinander geht. Das Tolle am Processing ist eben, dass es für mich kein großer Aufwand wäre, sowas jetzt im Browser laufen zu lassen. Ich könnte ohne Probleme das Skript jetzt hier nehmen und als Website online stellen. Und alles funktioniert genauso wie vorher. Das heißt, ich muss nicht mich darum kümmern, irgendwie mit JavaScript aufs Canvas-Element, also Canvas ist halt ein Element, das im HTML-Standard definiert ist, das eine Zeichenfläche definiert, muss mich nicht darum kümmern, dass ich da irgendwas draufzeichne oder so, sondern das übernimmt halt alles Processing. Das ist halt die große Stärke, dass ich davon enorm abstrahieren kann. Jo. Gut, dann wollte ich noch was anderes zeigen, was ich gemacht habe, weil wenn man anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, was man mit sowas visualisieren kann, dann fallen einem unglaublich viele Dinge ein. Es gibt halt auch enorm viele Sachen, die irgendwie in Echtzeit verfügbar sind. Stichwort Bushaltestellen darf ich jetzt hier mal so einen Raum irgendwie dingen, ja. Twitter natürlich, dass ich mir in Echtzeit irgendwie Meinungsbilder von der ganzen Welt zu irgendeinem Thema geben lasse. Ja, solche Dinge. Car2Go's, ja. Falls sich jemand für Car2Go's interessiert, da am besten nachher zu mir kommen. Genau, allgemein, falls sich jemand für Ulm, öffentliche Daten und sowas interessiert, es gibt hier eine Hochschulgruppe, DataLove, seit ein paar Monaten, die sich mit sowas beschäftigt. Ich bin auch dort dabei und was wir zum Beispiel machen, ist, wir versuchen irgendwie mit den Leuten von der Stadt zu reden, dass man an bestimmte Daten geschickter rankommt. Genau, falls sich da jemand dafür interessiert oder so, einfach mich ansprechen. Das nächste, was mir eingefallen ist, es gab letztes Jahr so diese Riesenaktion mit WikiLeaks. WikiLeaks, die Leaking-Seite, die halt zig Sachen veröffentlicht hat, die davor irgendwie restriktiv irgendwo unter Verschluss gehalten wurden. Und es gab halt letztes Jahr diese Mods-Aktion, wo sie geheime Botschaftsdepeschen veröffentlicht haben von den Amis, was denen halt gar nicht gepasst hat, dass das jetzt auf einmal öffentlich ist. Und was die daraufhin gemacht haben, ist, am 28. November wurden die veröffentlicht, diese Depeschen. Und am 2. Dezember hat ein großer DNS-Dienst, DNS ist eben der Dienst für die Adressauflösung im Internet, wo eben Domains, IPs zugeordnet werden. Und IPs sind die Adresse, die Postleitzahl für den Server. Und einer von diesen großen Auflösediensten in Amerika hat WikiLeaks.org einfach rausgeworfen aus dem DNS-Dienst. Was dann effektiv dazu geführt hat, dass die Website nicht mehr erreichbar war. Für Leute wie uns ist das jetzt vielleicht nicht so das Problem. Da gibt man dann halt die IP ein oder es gibt halt andere DNS-Server, auf die man ausweichen kann. Es gibt öffentliche, solche Dinge. Aber für einen Großteil der Bevölkerung ist die Website damit halt effektiv vom Netz verschwunden. Die ist einfach weg. Daraufhin gab es diesen Satz, der halt häufig veröffentlicht wurde, WikiLeaks is currently under heavy attack. Daraufhin sind zwei Sachen passiert. Zum einen gab es eine Defradio-Folge, 176, was ist hier eigentlich los? Und 2194 Mirrors, Spiegelserver. Ich hatte vielleicht die Reihenfolge, egal. Manchmal muss man Prioritäten setzen, sehr schöner Kommentar. Genau, es sind zig Spiegelseiten entstanden von Leuten, die gesagt haben, okay, wenn die schon die Website aus dem Netz nehmen, dann mache ich halt einfach die gleiche Website, aber auf einem eigenen Server. Ich spiegel den kompletten Inhalt, sodass, wenn jemand auf meinen Server geht, dann sieht er halt diese ursprüngliche WikiLeaks-Seite. Und es war dann eine Ratzfatz-Aktion, dass eine Infrastruktur entstanden ist, die es WikiLeaks möglich gemacht hat, auf all diese Server den Inhalt zu verteilen. Was extrem schön zeigt, dass es eben nicht möglich ist, Inhalt wieder im Internet vergessen zu lassen oder verschwinden zu lassen. Das ist halt einfach ein Märchen. Das Internet ist halt dezentral entwickelt worden und sowas dem System aufzuzwingen, führt halt zu genau sowas. Da gab es dann diese eine HTML-Seite, WikiLeaks Mirrors, wo eben die ganzen Spiegelserver aufgelistet waren. Und ich habe mir überlegt, dass es eigentlich cool wäre, das zu visualisieren, weil was ich jetzt bisher vorher im Vortrag gezeigt habe, mit dieser Weltkugel Geolocations, das ist eigentlich genau das. Da müssen wir nicht viel ändern. Ein paar Codezeilen anpassen und dann können wir halt statt vorher Traceroutes, können wir dann auf einmal Mirrors auf unsere Weltkugel anzeigen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe dann halt diese Seite hier abgefragt über Node.js, habe mir diese ganzen Mirrors rausgepasst, so wie ich in dem Beispiel vorher gezeigt habe mit jQuery. Es ist halt, das sind 10 Zeilen Code oder so. Und ich habe dann halt eine Liste mit Domains, die muss ich noch auflösen. Da gibt es auch Tools für Libraries, für Node, wo ich dann zum Beispiel DNS-Abfragen machen kann. Und das habe ich halt alles gemacht. Und unterm Strich kam dann halt sowas raus. Die 8 Minuten waren nicht fürs Coden, sondern so lange ist das Programm dann effektiv gelaufen am Schluss, als ich es habe gestartet, für halt das Parsen aus der HTML-Datei von den Adressen, die DNS-Auflösung, dass ich die IPs habe und die Abfrage der Geolocations eben zum Schluss. Genau. Und was dann dabei letztendlich rausgekommen ist, ist das Programm vorher leicht variiert. Ah.
Null Point Exception, das ist natürlich. Ja, es war ja klar, dass irgendwie sowas kommt, aber es ist kein großes Problem. Und zwar das Problem ist, ich verwende hier Processing in Eclipse, weil ich mit der Entwicklungsumgebung für Java am besten zurechtkomme. Und das Tool macht es unglaublich einfach, dass ich hier Processing einbinde. Das ist dann einfach eine Bibliothek, die hier hinterlegt ist, die ich im Buildpath hinzufüge. Bloß ab und zu ist das, hat er irgendwie Probleme, wenn er irgendwas kompiliert, das Ding. Dann schmeißt er die bisherigen kompilierten Class-Files raus und wirft alles raus, was da irgendwie noch dazugehört. Und in dem Bin-Ordner ist das halt auch die Textur, die da üblicherweise drin liegt. Deswegen, ach shit. Deswegen kopieren wir hier die Data wieder rein und das jetzt. Ich hab's gleich. Ja. Und genau. Und dann sieht es eben so aus. Also es ist genau der Code, den ich vorher hatte, bloß halt die Controls weggeworfen, den Tracer weggeworfen und dann eben hier stattdessen die verschiedenen Mirrors eingezeichnet. Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten in Mitteleuropa sind. Irgendwie 2/4 in Russland.
Sind da welche im Mittelmeer?
Das ist die Geo-IP hat halt ab und zu. Ich glaube, hier war irgendwo einer. Der hier ist ein bisschen verratzt. Aber ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Ja. Genau, also wenn man sich mal überlegt, wie einfach es ist, tatsächlich Daten so zu visualisieren, dann ja, da fallen einem jede Menge Sachen ein. Das ist irgendwie.
Kannst du noch ein bisschen weiter drin, dass wir China und Japan ziehen?
China und China ist, ja. Das war die falsche. Das war die falsche Richtung, ja, da war es schon. Ja. Sieht schlecht aus.
Noch ein bisschen, das ist gerade Indien. Rechts noch ein Stückchen weiter. Also, so, ja,
ich befürchte, ja.
Sehr gut, stopp, danke. 3 in Japan.
Ja, na, 4.
Ich glaube, das eine ist Korea.
Ja, ja richtig. Korea, aber wahrscheinlich nicht der Teil, den.
Nochmal lauten und ja, natürlich Südkorea, ist vollkommen klar. Ja. Und in China ist keiner.
Ja.
Hast du jetzt erwartet, dass die große Anti-Zensur-Bewegung aus China kommt?
Also es wäre interessant, die so zu verlinken, glaube ich, oder das hervorzuheben, dass man sieht, an welchem großen Knotenpunkt die hängen. Zum Beispiel die europäischen, die werden ja hauptsächlich so über Frankfurt laufen oder so,
ja.
Oder irgendwas in London oder teilweise Berlin. Und wenn du die jetzt so einbaust, dass man sieht, okay, wenn man da eine Bombe draufschmeißt, wenn da was ausfällt,
okay, das ist eigentlich eine coole Idee, wenn auch etwas drastisch ausgedrückt. Also die Anmerkung im Publikum war, das Ganze noch so einzuzeichnen, dass wenn bestimmte Mirrors ausfallen aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen, welche Regionen dann betroffen sind oder wo das dann nicht mehr erreichbar wäre, welche Knotenpunkte dann offline wären. Genau. Ja, es gibt ein Ding, an was ich gerade noch arbeite. Das ist leider nicht rechtzeitig fertig geworden zum Vortrag. Und zwar genau sowas, bloß mit Echtzeitvisualisierung. Also so wie mit Trace vorher, aber anstatt mit Traces, mit Nachrichten. Sodass ich dann live auf der ganzen Welt sehe, was wo passiert, welche Nachrichten wo passieren. Und ja, sowas ist eigentlich. Es gibt halt unglaublich viele öffentliche APIs für sowas, zum Beispiel Flickr, Bilder, die jetzt gerade irgendwo auf der Welt gepostet werden oder Tweets, also die irgendwo auf der Welt abgesetzt werden, sind zum Teil auch mit Geolocations versehen oder whatever. Es gibt so viele Seiten, Last.fm, wer auf der Welt gerade wo Musik hört oder Nachrichten auf der Welt, Spiegel-Headlines mit einzeichnen hier. Genau, oder was neulich einer vorgeschlagen hat, Kumpel von mir, er hat gemeint, man könnte die Last.fm-API anzapfen, sodass ich hier zum Beispiel eingebe oder auch auf einer anderen Landkarte irgendeinen Künstler, irgendeine Band und er zeigt mir an, wo die Hörerschaft sitzt, wie die verteilt ist auf der ganzen Welt. Ja, und ich will euch einfach nur ermutigen, wenn ihr irgendwie so eine Idee habt, sowas umzusetzen, ist halt eigentlich nicht schwer, wenn man sich mal damit auseinandersetzt. Und es ist halt unglaublich cool, sowas mal zu sehen. Und ich weiß nicht, ich habe ein anderes Ding, was ich irgendwie als Lockscreen habe im Pool, wo halt auch Weltkugel läuft. Es ist halt einfach cool, sowas selber zu bauen. Damit komme ich auch langsam zum Ende von meinem Vortrag. Falls jemand, da fehlt ein Slash, falls jemand weiterführendes Interesse an dem Bereich hat, möchte ich vor allem auf eben die zwei Webseiten verweisen von zwei Werkzeugen, die ich vorgestellt habe. Processing.org/reference ist eben die Sprachreferenz, die ziemlich gut dokumentiert ist. Node.js ist die öffentliche Seite von Node.js mit API etc. Und zwei Bücher. Das eine ist das hier, Generative Gestaltung, das es inzwischen auch in der BIP gibt. Ich habe einen Kaufvorschlag eingereicht und die haben das angeschafft, was sich echt lohnt. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, ist ein tolles Werk rausgekommen, es gibt unglaublich viele Beispiele und es ist halt immer mit Code dazu erläutert. Das andere ist der Kernighan und Ritchie. Ja, ist halt der Kernighan und Ritchie. Den könnten wir eigentlich bei jedem dritten, vierten Chaos-Seminar vorstellen, weil ich ihn so relevant finde. Kernighan und Ritchie haben die C-Sprache entworfen. Und das Buch ist von Kernighan und Ritchie. Und wenn man irgendwie was mit Visualisierung machen möchte und ein bisschen näher ins Detail geht, dann kommt man um C und OpenGL, C++, OpenGL. Das stößt man irgendwann drauf. Und meiner Erfahrung nach ist es immer besser, direkt das Original zu lesen, als nur irgendwelche Kopien. Das gilt, glaube ich, sowohl für RFCs, Webstandards und natürlich Steve Jobs Keynotes. Immer das Original schauen, die anderen schreiben doch eh nur ab. zu OpenGL gibt es ein kostenloses Buch, der OpenGL Programming Guide, The Red Book, wo eben alles Mögliche erklärt ist. OpenGL ist eben eine Grafikbibliothek, die sich in Processing auch verwenden lässt. An verwendete Software für meine Präsentation. Die Folien sind in LaTeX gesetzt, natürlich. Ja. Und die Grafiken sind in MetaPost programmiert. Gibt es noch Fragen? Ja? Bei Processing, es ist die GPL für die Entwicklungsumgebung und die LGPL für wenn ich es als Library verwende. Und die Beispiele, don't know, ist aber immer angegeben, das ist unterschiedlich. Ja. Ist Creative Commons auf jeden Fall, aber unterscheidet sich halt nach kommerzieller Verwertung. Aber gerade bei Open Processing, bei dieser Plattform, die ich vorher gezeigt habe, wo ich zu dem Beispiel noch immer den Quellcode anschauen konnte, da ist das meiste unter Creative Commons lizenziert. Genau. Ja, also ich finde sowas auch immer sehr wichtig, Software-Lizenzen in dem Fall. Ja. Gibt es weitere Fragen? Nein? Ja gut, dann beenden wir den Vortrag hiermit.